Ja, ich wollte mich eigentlich auch nochmal entschuldigen für das harte Brett, was man hier eben so vor den Kopf gekriegt hat. Aber ich mach's nicht, okay? Ich entschuldige mich mal nicht, sondern ich würde dich kurz am Anfang herausfordern, dass du mal mit deinem Nachbarn oder mit den beiden, die um dich herum sitzen, mal kurz darüber sprichst, was dir da so hängen geblieben ist aus dieser Szene. Was war so vielleicht ein Wort oder eine Sache, die dir hängen geblieben ist, die dich vielleicht besonders getroffen hat. Okay, nimm dir kurz eine Minute Zeit, damit wir das nochmal vertiefen, was da eben passiert ist. Okay, dann, wenn ihr noch redet, ist das ist in Ordnung. Ihr könnt noch einen Moment reden. Wer fertig ist, kann auch ruhig schon wieder nach vorne gucken. Also, mein Name ist ja Pascal und die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich ein grundsätzlich sehr positiver Typ bin. Also, ich denke eher, wenn ein Problem kommt, ja, ist halt ein Problem, ne? Also, lassen wir über uns ergehen oder lösen wir oder so. Passt schon. Und deswegen passt es eigentlich schlecht zu mir, was hier eben passiert ist und die Predigt auch. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, das, was am Kreuz passiert ist und worum es da geht, das ist das, was mich am allermeisten zutiefst bewegt in meinem Leben und in meinem Glauben. Ich glaube sogar, ich würde gar nicht an Gott glauben. Gott wäre mir Schnuppe, wenn diese Sache nicht passiert wäre und wenn es da nicht so sehr um mich gegangen wäre. Aber das ist die spannende Frage und ich würde mir wünschen, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Vielleicht hast du den Satz schon öfter mal gedacht oder gesagt, ja, Jesus ist für mich gestorben. Also im Butt-Unterricht zumindest, wo sind die Butler? Da sind sie, nicht schlecht. Wenn man da fragt, was hat Jesus für dich getan, da kommt der Satz ganz schön leicht über die Lippen. Aber ich will und wünsche mir für mich selber und auch für dich und für sie, dass dieser Satz so richtig tief dein Leben ergreift und dass es die eine Sache, das eine Geschenk deines Lebens und deines Glaubens sein kann. Und dafür ist aber ein ganz schön weiter Weg nötig. Auch wenn das ein unglaublich einfacher Satz ist, aber gleichzeitig der bewegendste und komplexeste, der etwas anspricht, was uns umgibt, was dich bewegt, was so komplex ist, dass wir es nicht lösen können. Also Jesus für dich gestorben. Oder der ganz zentrale Vers aus dem Glaubenskurs von letzten Dienstag, aber kein Problem, wenn du nicht da gewesen bist. Ich lese ihn nochmal vor. Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also es geht um einen Schuldschein, der auf dich ausgestellt ist, auf deinen Namen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also ich muss sagen, ich spüre das nicht so sehr mit diesem Schuldschein. Wie gesagt, vielleicht liegt das an meiner Einstellung oder meinem positiven meiner positiven Art oder so. Ich bin sogar ganz viele Jahre Christ gewesen, ohne überhaupt irgendwas von Schuld zu spüren. Komisch. Vielleicht denkst du, das geht nicht, aber bei mir ging das eigentlich ganz gut. Ich war 14 und ich habe einfach eine Entscheidung für Jesus getroffen, weil ich dachte, der liebt mich so sehr, ich werde ihn zurücklieben. Was soll ich sonst machen mit meinem Leben? Perfekt. Ich liebe ihn zurück. Und dann habe ich immer den ganzen Tag auf dem Fahrrad Lobpreislieder getrillert und so und war einfach nur glücklich. Aber irgendwann, das war ungefähr mit 18, 19, kam ich so an den Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, ey, irgendwie stimmen hier doch eine ganze Menge Sachen in meinem Leben nicht. Es gibt da doch ein paar Probleme und irgendwie habe ich auch eine ganze Menge davon verursacht. Vielleicht bin ich sogar in meiner ganzen Art, wie ich auf andere Leute zugehe und wie ich mit meiner Umwelt umgehe, bin ich ein echtes Problem für andere. Bin echt ein schwieriger Typ. Ich mache anderen das Leben schwer. Und wenn mir das Leute deutlich gesagt haben und ich dann gemerkt habe, dass ich das irgendwie gar nicht ändern kann, dann hat mich das so tief zerknirscht, dass ich dachte, ach du Mist, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nichts machen. Ich stecke da so hart und fest drin. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du auch einer von diesen Typen, die sich ständig schuldig fühlen. Da gibt's auch. Die haben gar kein Problem damit, die Schuld zu erkennen, sind überhaupt nicht blind auf dem Auge. Vielleicht spürst du auch all das, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben, ganz, ganz konkret. Aber genau darum geht es am Kreuz. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht noch um viel, viel mehr. Weil wenn wir nur darüber sprechen, was du und ich jetzt alles falsch gemacht haben, das wäre schon eine bittere Nummer. Stell dich mal vor, es käme alles auf den Tisch, was wir falsch gemacht haben. Da würde keiner mehr lachen, da würden auch die ganzen schönen Hemden nicht mehr so gut aussehen und wir würden wahrscheinlich alle fluchtartig davonlaufen. Das wäre kein guter Sonntagmorgen mehr. Aber es gibt ja noch etwas, was noch viel größer und mindestens genauso fatal an diesem Thema Schuld ist. Und darüber müssen wir auch sprechen. Und wenn man darüber nicht spricht, dann glaube ich, dass man der Schuld und der Sünde noch viel mehr Kraft gibt. Weil wenn wir nur darüber reden, was wir heute und gestern falsch gemacht haben und wem wir nicht über die Straße geholfen haben oder wo wir egoistisch waren, dann sind wir noch lange nicht bei der ganzen Komplexität und der Größe und Schwere der Sünde angelangt. Ich glaube, dass es mit der Schuld nämlich gar nicht so einfach ist, dass wir einfach sagen können, ja, der ist an dem schuld und der an dem, weil dann wäre es ja leicht, das einfach zuzuordnen. Es gibt ganze Menge Schuld und Sünde auch, wo wir gar nicht sagen können, wo gehört denn das hin? Wo ist denn da der Platz dafür? Wer hat das verbockt? Wer hat denn das gemacht? Sondern oft ist das so unglaublich verstrickt. Jetzt denk mal nur an Fußball. Denk mal nur an Fußball oder an eine Pressekonferenz von Bayern München oder so. Wie komplex ist dieses Thema? Wer ist jetzt schuld an dieser Misere? Endlich haben die Bayern mal so richtig daneben gegriffen. Das tut gut, oder? Aber es muss natürlich ein Schuldiger gefunden werden. Also, und das ist natürlich die Presse, ne? Klar, aus Sicht der Manager. Aber es sind aber auch doch vielleicht die Spieler, oder? Oder die Gegner, die zu gut sind. Oder die falschen Scouts, die falschen Transfers eingeleitet haben. Oder sonstige weitere Fehler in diesem komplexen System Bundesliga. Also da den Schuldigen zu finden, ist gar nicht so leicht. Oder zum Beispiel bei mir, ich hatte letzte Woche ein ziemliches Problem. Ich habe ja einen Bus, einen Reisebus, und der Reisebus ist kaputt gegangen in Schweden. Achim, du warst dabei, ne? Genau, ich war gar nicht dabei. Aber die Frage war natürlich anschließend, wer ist eigentlich jetzt schuld daran? Ne? Wer ist schuld an dieser Misere? War das, würde ich sagen, der schlechte Hersteller, Mercedes-Benz, also diese Billigsachen produzieren? Oder war das vielleicht dem Bus gehört, ich zum Beispiel, der den nicht richtig gepflegt hat und nicht richtig vorbereitet hat für die Fahrt? Oder war das vielleicht der Fahrer, dieser schlimme Typ, ne? Er hat einfach zu sehr auf den Pin gedrückt. Er hat den Bus überbeansprucht. Oder waren es die schlechten Wetterverhältnisse? Sehr komplexe Frage, was alles schuld daran ist, dass dieser Bus kaputt gegangen ist. Vielleicht könntest du auch ein paar Dinge in deinem Leben nennen, die kaputt gegangen sind, wo du gar nicht so genau weißt, wie es dazu gekommen ist. Weil das sehr, sehr komplex ist. In unserer Gemeinde könnte man das auch sagen. Also ich zumindest bin zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich darüber nachdenke, was unter uns manchmal so schwierig ist, dann habe ich das leider nicht durchschaut. Also ich habe herausgefunden, dass ich nichts weiß. Also und keine einfachen Antworten darauf habe, wer jetzt eigentlich an was schuld ist und wie es zu was gekommen ist. Und das ist die Komplexität der Sünde. Und dieses Thema reicht weit hinter unsere Geburt zurück und weit über unseren Tod hinaus. Es umgibt uns eine Verstrickung in Sünde und Schuld, die so komplex ist, dass wir sie nicht erklären können. Und dass wir eigentlich auch gar keinen Ort dafür haben. Deswegen schieben wir sie auch ständig hin und her. Und ihr kennt das vielleicht auch von eurer Arbeitsstelle oder aus vielen Beispielen, wo wir ständig am Schieben und Tun sind, um irgendwie unser Image oder so blank zu halten. Genau darum geht es am Kreuz, um diese beiden Bereiche. Also dieses gigantische Thema, was uns eigentlich jeden Moment umgibt und bedrückt. Dinge sind nicht in Ordnung, es stimmt etwas nicht. Beziehungen gehen kaputt. Es gibt viel Leid unter uns. Jetzt stell dir mal vor, das alles aus der gesamten Weltgeschichte mit allen tragischen Phasen und Epochen, die wir schon so produziert und auf den Tisch gelegt haben. Wir sind letztens mit den Jugendlichen in Auschwitz gewesen auf der Sommerfreizeit. Das gehört zum Beispiel auch dazu, zu diesen tragischen Ereignissen, die unter uns passiert sind. Stell dir mal vor, alles das kommt in einem gesammelten Moment zusammen und trifft in diesem einen Moment in der Menschheitsgeschichte auf eine einzige Person. Mit voller Wucht, mit ganzer Schlagkraft. Was muss mit dieser Person passieren? Sie muss daran kaputt gehen und zerbrechen. Sie wird davon erschlagen. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Denn er hat den, der von keiner Sünde für uns, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also das ist also das, was passiert am Kreuz, dass das alles gesammelt auf eine Person in einem Moment trifft. Irgendwie komisch, weil es sind doch so viele andere auch schon am Kreuz gestorben. Und warum jetzt ausgerechnet dieser? Und was hat das mit mir zu tun? Darüber wollen wir reden. Und der zweite Teil dieses Verses in 2. Korinther 5, Vers 21 sagt das. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, also der einzige Gerechte, der einzige, der mit dem ganzen Mist nichts zu tun hat, den, der wurde zur Sünde gemacht, auf dass du und ich in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist auch ziemlich komplex. Und bitte denk jetzt nicht an die Gerechtigkeit, die dir im ersten Moment in den Kopf kommt, wenn du an Gerechtigkeit denkst. Also irgendwie sowas mit Fairness oder Mathematik. So, das haben wir, glaube ich, schon alle begriffen. Darum geht es nicht, weil das ist nicht fair, was da passiert. Und dass wir dann da nicht hängen müssen oder so, sondern dass jemand anders da für uns hängen muss, das hat auch überhaupt nichts mit Fairness zu tun. Aber das ist Gerechtigkeit in Gottes Sinne. Das ist die stärkste Kraft, die es gibt auf der Welt. Nochmal den Vers von eben, den zentralen Vers auch vom Glaubenskurs, Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unser Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also wenn das alles so stimmt, und das weiß man ja nicht, ob das wirklich stimmt, was da steht. Aber falls das stimmt, würde das ja heißen, dass dieser ganze komplexe Situation gelöst wird von Jesus und befreit wird. Dass du befreit wirst davon, dass du darunter nicht mehr leiden sollst und musst. Dass du nicht mehr weinend in der Ecke sitzen musst oder mit 18, so wie ich, den Kopf in den Sand stecken musst und sagen, Mist, wie komme ich nur aus mir selber wieder raus? Wie soll ich denn das die nächsten 50 Jahre noch mit mir aushalten, wenn ich jetzt schon so ein schwieriger Typ bin? Und erst die anderen, wie sollen die das mit mir aushalten? Also wenn das stimmt, dann ist das nicht das letzte Wort. Dann sind unsere Probleme nicht das letzte Wort. Und dann ist das Kreuz die beste Botschaft der Welt. Dann ist es das Beste, was uns hätte passieren können, was wir uns aber auch nie hätten ausdenken können, sondern was einfach auf uns zukommt. Dann ist es die Rettung und die pure Liebe. Lass uns mal nochmal über die Liebe sprechen, okay? Weil ich glaube, darum geht es am Kreuz. Jesus hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel und darum macht er den ganzen Zirkus, um dich zu lieben, um dir nahe zu sein, um uns an dem Punkt zu begegnen, wo wir am allermeisten scheitern, wo wir auch gleichzeitig am meisten vielleicht wir selbst sind und wo wir am heruntergekommensten sind, da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Da kannst du ihn kennenlernen wie nie zuvor. Stell dir das vor. Das ist der heruntergekommene Gott. Heruntergekommen, richtig heruntergekommen. Und er ruft da laut am Kreuz, das soll dich alles nicht mehr belasten, weil ich bin zu dir hier runtergekommen. In die tiefste Tiefe deiner Abgründe, eurer Abgründe. Ich nehme das mit ans Kreuz, ich lösche das aus. Ich gehe da dran zugrunde, damit du leben kannst. Also ich glaube, Gottes Liebe wird hier deutlicher als an irgendeinem anderen Ort. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, musste das eigentlich passieren, dass Jesus da stirbt? War das nötig? Hätte es nicht auch einen anderen Weg geben können? Also ich habe zwei Antworten darauf für mich gefunden, aber ich würde eigentlich gerne mit dir darüber diskutieren oder sprechen, weil das so super spannend ist, weil es das zentrale Mittelpunkt unserer Weltgeschichte, glaube ich, ist und auch vielleicht deines Glaubens. Also ich glaube, es war nicht nötig. Komisch, ne? Aber ich glaube, Gott hätte das doch auch anders machen können mit dem Vergeben. Gott hat das doch immer schon, auch vor Jesus, anders gemacht mit dem Vergeben. Auch ohne Kreuz konnte Gott doch vergeben. Und Gott ist doch auch wohl frei. Wenn Gott es nötig gehabt hätte, um uns zu vergeben, dann weiß ich nicht genau, was ich dann über Gott denken soll, weil Gott kann doch machen, was er will. Und wenn er mir vergeben will, so wie im Alten Testament, dann vergibt er mir, auch bevor das Kreuz da war. Naja, da würdest du jetzt vielleicht sagen, das bin ich mir nicht so sicher, lass mal drüber reden. Aber ich gebe dir noch eine zweite Antwort auf die Frage, war das nötig? Ich würde sagen, ja, das war nötig. Das war nötig. Ohne wäre es nicht gegangen. Aber nicht aus Gottes Sicht, sondern aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht kann ich mir keinen anderen Weg vorstellen, wie ich hätte gerettet werden können, weil die Sache mit der Liebe hier so sehr sichtbar wird und hier so sehr spürbar und erlebbar wird und es mich so dorthin zieht, wo Jesus mir am Kreuz begegnet, dass also meiner Meinung nach, für mich hätte es keinen anderen Weg gegeben, dass ich und Gott zusammenkommen, als an diesen Tiefpunkten meines Lebens. Also doch, das Kreuz war nötig. Jesus musste sterben, damit er und ich zusammengehören können. Ja, das sind meine zwei Fragen. Und was ich aber auch spannend finde an diesem ganzen Thema ist, dass Paulus, und wir haben ja gerade nur Paulus-Verse gelesen, immer nur so von diesem Tod von Jesus spricht. Also es geht wenig um das Leben von Jesus. Es stehen ja auch immer wieder diese Verse, habt ihr ja auch gerade gehört, mit dem Blut, das Jesus gibt am Kreuz und vergießt. Ich glaube, Paulus hat damit aber, gerade weil da Blut steht, viel mehr gemeint als nur den Tod von Jesus. Weil ich glaube, er hat auch das Leben von Jesus gemeint. Auch wenn er da nicht groß drüber spricht und auch die Geschichten nicht wiederholt, die im Leben von Jesus passiert sind. Wenn Jesus sein Blut vergießt am Kreuz, dann steht dieses Blut, glaube ich, symbolisch für sein Leben. Da wird also das Leben von Jesus hergegeben und vergossen. Und deswegen sollten wir auch auf das Leben von Jesus gucken. Und das finde ich so super spannend, weil im Leben von Jesus wird nochmal die ganze Liebe, die ganze Bandbreite seiner Liebe zu uns, auch die Unterschiedlichkeit, wie er uns begegnet, und das garantiert auch für dich eine Geschichte dabei, deutlich. Also, ich finde, Jesus, sein Leben passt total zu seinem Tod. Es gibt auch Leute, die sagen, Jesus Leben ist eigentlich eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung gewesen. Also es ging die ganze Zeit um das, was am Ende am Kreuz passiert ist. Da ging es schon die ganze Zeit drum in Jesus seinem Leben, weil er sich ständig und in allem, was er tut, aufopfert für die Menschen, für uns. Er verschenkt sich, um dich zu verändern. All die Geschichten, wo er Menschen so ganz persönlich auf so ganz unterschiedliche Weise begegnet, wo er sie so auf so unnachahmliche Weise wertschätzt und liebt. Und immer wieder diese Verse, wo Jesus um die Menschen weint und wo steht, dass es sich in ihm drin sich alles umdrehte, als er sah, wie sehr die leiden und wie sie sich quälen und was uns alles so schwer fällt. Jesus weint und Jesus treibt das um und er kann nicht anders. Es hält ihn auf Trab und er sucht Wege, wie er uns darin begegnen kann. Das ist eigentlich sein Leben gewesen und er begegnet Armen und Schwachen, was damals ja ungewöhnlich war, revolutionär. Er heilt die Leute, er wertschätzt Frauen in einer Gesellschaft, wo die eigentlich nichts zu sagen hatten, auch keine Abstimmung oder in keinen öffentlichen Veranstaltungen was zu sagen hatten. Er wertschätzt sie so wie vorher kein anderer in seiner Position. Das ist alles sehr revolutionär. Begegnet Ausländern und Ausgestoßenen auf unnachmachbare Weise und liebt sie. Und die Sachen, die er über sich und seinen Vater gesagt hat, die Einheit zwischen ihm und dem Vater oder Sätze wie, ich bin das Wasser des Lebens. Wer Durst hat, der komme zu mir. Boah, das sind alles Stationen aus Jesu Leben. Und das alles war so neu und so revolutionär, dass er dafür richtig drauf bekommen hat. Deswegen könnte man sagen, sein Leben deutet eigentlich schon auf seinen Tod hin. Überall in den einzelnen Handlungen steckt das drin, dass ihn das am Ende zur Strecke bringen wird, was er gibt für uns. Seine Liebe hat ihn eigentlich in die Enge getrieben, könnte man sagen, wie in eine Sackgasse. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch in den Evangelien, irgendwann hat er das selber gespürt, dass die Wege, die er jetzt geht, auch als er dann am Ende nach Jerusalem kam, dass er dort nie wieder lebendig rauskommen wird. Weil das, was er gesagt hat, so schwierig und so unerhört und so unangebracht aus politischer und gesellschaftlicher Sicht damals war. Seine Liebe zu dir hat ihn eigentlich in den Tod getrieben. Und so hängt er da am Kreuz, so zwischen Himmel und Erde, könnte man sagen, verlassen von allem, verurteilt, gequält, den Menschen ausgeliefert und nimmt alles mit, was kaputt ist, ans Kreuz. Ich wünsche dir, dass diese gute Botschaft, man nennt das auch Evangelium, die beste Botschaft deines Lebens wird. Dass es dich greift, dass es dich ergreift und dass du es glauben kannst. Ich lade dich gleich ein, dass du da vielleicht ganz konkret wirst und gebe dir dazu noch ein schönes Beispiel mit auf den Weg. Weil ich habe letztens was erlebt und es hat mich irgendwie an diese Szene zwischen Gott und uns erinnert. Und zwar kaufe ich öfter mal Fahrzeuge, also zum Beispiel Busse oder so, oder auch Autos. Und öfter mal bin ich da an so Orten, zum Beispiel letztens war ich in Hamburg an einem Ort. Das war so ungefähr der fieseste und schrecklichste, den man sich so vorstellen kann, um längere Zeit irgendwo zu sein. Ich nehme mal gerade einen von euch beiden, okay? Stellt euch mal vor, ihr wohnt an diesem Ort, Niklas oder Nico. Oder vielleicht auch du. Das war so ein Auto- und Bushändler. Okay, und der hatte keinen schönen Verkaufsraum, sondern es war so einer von den allerletzten, der die letzten Autos, die man vielleicht noch, aber eigentlich nicht mehr verkaufen kann, noch versucht zu verkaufen. Und das war so ein Seekontainer, wo der drin saß. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei so einem Exporthändler auf dem Parkplatz gewesen ist. Nicht geteert, alles nur Dreck und geschottert, dreckige Autos und dann dieser Seekontainer. In Hamburg ist es ja immer kalt, wie ihr wisst. Durch diesen Seekontainer pfeift ein kalter Wind. Und überall in diesem Container hängen die Kabel runter und in der Ecke dampft eine türkische Teemaschine, wo man sich unbegrenzt Tee nehmen kann mit viel Zucker. Und da sitzt also so dieser Niklas oder dieser Nico an seinem Schreibtisch, ein dickes iPhone 10 in der Hand. Gibt es das eigentlich schon? Ja, locker. Er hat auf jeden Fall immer das neueste iPhone, aber ansonsten hängen die Kabel quer durch den Raum. Und es ist irgendwie so ein bisschen nass und feucht in diesem Raum. Die Hälfte der Computer, die da stehen, funktionieren nicht und geputzt wurde hier noch nie. Von Frauen weit und breit nichts zu sehen. Reine Männerangelegenheit. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so in so einer Männer-WG ist oder so, dann ist das auch manchmal ein trostloser Ort. Ein richtig trostloser Ort. Alle deine Geschäftspartner sind eigentlich Gangster. Du denkst die ganze Zeit bei jedem Anruf, der kommt, oh Mann, will der mich über den Tisch ziehen? Und wann kommt eigentlich das Finanzamt? Und deine Elektroheizung kämpft vergebens gegen die kalte Luft, die aus allen Ecken deines Seekontainers zu dir zieht. Die ekelhaften Toiletten stinken bis rein in dein Büro. Und dann passiert ein ganzes Stück weit entfernt etwas ziemlich Unglaubliches. Und zwar in Stuttgart-Untertürkheim. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Da gibt es ein paar sehr schöne Häuser. Und da gibt es auch ein paar sehr hohe Stockwerke. Und ganz oben, da sitzt Mercedes. Mercedes selbst. Und sie nimmt ihren goldenen Hörer, nimmt ab, wählt deine Nummer in Hamburg und spricht in diese Marmor-Gold, in dieses Marmor-Gold-Telefon mit ihrer sanften und liebevollen Stimme deinen Namen. Niklas, Nico. Und du in Hamburg erstarrst, weil du sofort merkst, von wo dieser Anruf kommt. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das ist eine andere Welt. Du hier in Hamburg und sie da in Stuttgart im 25. Stockwerk. Das passt nicht. Das kann nicht sein. Das iPhone fällt dir auf den Boden und du bist wie gefroren. Eigentlich kann das nichts Gutes bedeuten. Solche Anrufe haben noch nie was Gutes bedeutet. Aber du nimmst das iPhone wieder und Mercedes spricht weiter und erklärt dir, dass sie mit dir eine Partnerschaft schließen will. Stell dir das vor. Eine Partnerschaft. Auf Augenhöhe. Und sie erklärt dir, dass sie mit dir zusammen das Automobil ganz neu denken will. Den Automobilmarkt revolutionieren will. Stell dir das mal vor, das kann doch gar nicht sein. Überall um dich rum die runterhängenden Stromkabel und die stinkende Toilette. Und dann dieser goldene Hörer im 25. Stockwerk und diese sanfte Stimme von Mercedes. Eine Partnerschaft, die dich mit einem Schlag von 0 auf 100 aus der Ecke in die Mitte katapultiert. Vom Bordstein in den Wolkenkratzer. Man könnte auch sagen, Global Player meets Furz im Wind. Oder einflussreich meets bedeutungslos. Oder Big Boss trifft dich. Ja, so finde ich, könnte man das auch erklären in einem anderen Bild. Vielleicht ist dein Leben so eins mit so runterhängenden Stromkabeln und stinkenden Toiletten. Aber Gott nimmt den Hörer ab und Gott holt dich nicht nach Stuttgart, sondern er kommt zu dir nach Hamburg. Er fährt den ganzen Weg und kommt gut riechend in deinen Seekontainer, um da alles zu verändern und um mit dir da die Partnerschaft zu schließen. Er lebt mit dir da am Kreuz in deinem Dreck. Das ist das, was passiert. Und ich meine, was soll man dazu sagen? Ne? Also, danke. Danke, Jesus, dass du so mit mir umgehst. Einfach nur, weil du es wolltest. Nicht wegen mir. Einfach nur, weil du es wolltest. Du hast dich dafür entschieden. Und du bist mir den ganzen Weg entgegengekommen. Und du lädst mich ein, jetzt mit dir einfach zu sein. Und das ist das Schönste, was mir hätte passieren können. Und mein iPhone kannst du auch haben und alles andere. Lass uns Partnerschaft machen. Schönste Partnerschaft, die es geben könnte. Und das Leben ganz neu entdecken. Endlich lebendig sein. Ich lade dich ein, das vielleicht für dich im Kleinen mit Jesus zu tun und ganz persönlich mit ihm über diese Partnerschaft zu reden, über diese Art von Liebe, die er dir schenkt. Und dazu gibt es jetzt gleich Musik von unserer coolen Mischmasch-Band, finde ich. Mit sehr, sehr vielen tollen Musikern. Und für dich einfach Zeit, dir das persönlich nochmal durch dein Herz und durch dein Leben gehen zu lassen, weil vielleicht hat das ja auch was angesprochen bei dir, was jetzt keiner weiß, was nur du weißt, wo Gott dich anspricht und Gott sagt, da will ich mit dir drüber reden oder lass uns doch da zusammen ein bisschen Zeit nehmen und ehrlich sein. Und dazu gibt es auch auf deinem Platz so einen Stift und einen Zettel. Kannst du das einfach nehmen und kannst dir jetzt während der Lieder beten und mit Gott reden. Denk bitte nicht, dass man irgendwas können muss fürs Beten. Man muss einfach nur echt und ehrlich sein vor Jesus. Und schreib das auf und dann kannst du das gleich gerne ans Kreuz bringen. Einfach, wenn du es aufgeschrieben hast, kommst du einfach vorgelaufen und nutzt hier das Kreuz, um es dort festzumachen. Ich habe auch noch da eine Kleberolle. Könnt ihr mir die mal bringen? Super, danke. Und dann kleben wir die Sachen ans Kreuz. Ich mache hier vorne die Klebestreifen hin. Dann könnt ihr einfach euren Zettel ans Kreuz kleben, sodass klar wird, mein Schuldschein, das, was mich belastet, das soll mich nicht mehr belasten, sondern Jesus nimmt es mit ans Kreuz. Und du kannst dir dann, wenn du willst, einfach so eine schöne goldene Kugel, die steht für dieses goldene Büro in Stuttgart. Oder einfach für die Liebe Gottes, kannst du dir dann einfach mitnehmen hier, als Zeichen der Liebe Gottes. Wenn du möchtest, kannst du dir aber auch einfach nur eine goldene Kugel mitnehmen, ohne hier irgendwas hinzukleben. Mach es einfach so, wie es jetzt für dich richtig ist, aber nimm dir die Zeit mit Jesus. Ja, ihr dürft nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, das auch vielleicht als deine persönliche Begegnung mit Jesus zu nehmen. Vielleicht auch das erste Mal, wo du sagst, ich will an diesen Jesus glauben, das ist mir wichtig, das soll der Mittelpunkt meines Lebens sein. Ich will mit Jesus leben, ich will Christ sein. Dann tu das und komm nach vorne, nimm dir die Zeit, sprich auch gerne später nochmal mit jemandem darüber. Hier sind Beter nachher da und auch hinten im Gebetszelt, wo du mit jemandem zusammen beten kannst oder mit jemandem über diese Dinge reden kannst, die dich jetzt bewegen.
Wir beten dich an mit uns.